ISO 400, Episode 130. Wir haben eure Fragen gesammelt und heute gibt's Teil 1 unseres Q&As. Heute mit mir, das nächste Mal mit Arthur. Erstmal das Intro, ab geht's. ISO 400, Episode 130. Hallo ihr Lieben. Heute in alter ISO 400-Manier, nur mit mir. Unsere Q&As werden gesplittet. Heute Part 1 unseres Q&As. Wir haben Fragen eingeholt und gucken mal, wie gut ich die heute beantworten kann. Da ist ein ziemlich cooles Zeug dabei. Ich habe tatsächlich noch ein paar Empfehlungen heute mitgebracht. Gucken wir mal, wie spannend das für euch wird. Ich fand die Fragen auf jeden Fall ziemlich cool. Arthur wird es ein bisschen abwandeln in seiner individuellen Folge, die nächste Woche für euch kommt. Aber ich gehe ganz, ganz entspannt durch die Fragen nachher durch. Als allererstes würde ich aber noch gerne hier ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache machen. Der Yannick vom Leica Store Heidelberg hat mich darauf hingewiesen. Es sind nicht mehr viele Plätze für den Workshop am, schreibt es euch auf, 8.6.24 verfügbar. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, ist der Leica Store Heidelberg und ich haben eine Koop. Ich werde dort einen Workshop halten. Es wird meine Art der Fotografie gehen. Es wird ziemlich cooles Zeug geben. Ich werde euch einiges erzählen. Und danach gibt's einen Fotowalk mit mir. Circa 2,5 Stunden ist angesetzt. Und das wird eine richtig, richtig große Sache. 8.6. Wir haben den Workshop genannt Document Your Life. Beginnt morgens um 10 oder vormittags um 10 Uhr. Der Vortrag wird circa 45 Minuten lang sein, roundabout. Da werde ich euch ein bisschen was erzählen. Für alle, die in Wetzlar damals dabei waren, ich werde es definitiv ein bisschen abwandeln für euch, dass da auch auf jeden Fall was Neues dabei ist. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, wird es eine coole, kurzweilige Geschichte. Ich werde da, wie gesagt, ein bisschen was über meine Art der Fotografie erzählen, warum ich fotografiere, was mich da antreibt, was mich dazu bringt, fast jeden Morgen motiviert zu sein, die Kamera zu schnappen und Fotos zu machen. Und ich werde euch noch ein paar Tipps, Praxisbeispiele mitgeben. Und dann, wenn der Vortrag vorbei ist, machen wir eine kurze Kaffeepause. Danach 2,5 Stunden, da freue ich mich richtig drauf, 2,5 Stunden gemeinsamer Fotowalk. Das ist dann wirklich da. Wir können miteinander quatschen, wir können miteinander Zeit verbringen, wir können einfach ganz locker miteinander reden. Das ist jetzt nicht mit großem Plan, dass wir sagen, wir müssen jetzt das fotografieren, danach gehen wir das, wir hetzen da jetzt durch, sondern wir gucken einfach, wohin der Wind uns trägt und lassen uns vielleicht auch ein bisschen inspirieren von dem, was Yannick so sagt. Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt, was der uns vielleicht empfiehlt, was eventuell an dem Tag fotografisch ganz, ganz cool ist. Was ich schon gemerkt habe, die Burg ist ganz schön. Da hat man echt einen traumhaften Blick. Und dann wirklich einfach so ein Kennenlernen in der kleinen heimeligen Runde. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Da freue ich mich sehr drauf. Da kann ich nämlich ein bisschen meine Street-Photography-Skills so ein bisschen schärfen. Das habe ich tatsächlich letztes Mal gemacht, als ich in Heidelberg war. Und das macht jedes Mal Spaß, weil ich jedes Mal auf der einen Seite so ein bisschen gechallenged bin. Zone-Focusing ist nicht ganz einfach. Das muss man erstmal wieder üben. Da muss man erstmal wieder reinkommen und man profitiert natürlich, wenn man ordentlich Licht hat, wenn man richtig Licht hat. Genau. Und dann geht das 2,5 Stunden und dann gucken wir mal. Und dann ist wirklich so um 14 Uhr ein gemeinsamer Abschluss und dann haben wir wirklich einen richtig vollgepackten, coolen Tag miteinander verbracht und dann können wir mal gucken, was noch abgeht, ob wir noch zusammen was essen gehen oder was wir machen. Ich würde mich auf jeden Fall extrem, extrem, extrem freuen, wenn ich die eine oder den anderen von euch da in Heidelberg sehen würde. Es würde mich extrem freuen. Checkt's mal ab. Ich verlinke euch alle Infos, alle Sachen, die ihr braucht, den Link und die Möglichkeit, wo ihr halt buchen könnt. Entsprechend könnt ihr euch dann auf leicasterheidelberg.de anschauen. Ich verlinke euch das dementsprechend und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Dann würde ich jetzt auch gerne mal zu den coolen Fragen kommen, die von euch reinkamen. Und ich habe sie mir zwar kurz überflogen, damit ich mal sehe, was reinkam. aber noch nicht wirklich großartig Gedanken gemacht. Also es wird jetzt ein bisschen spontan, wie ich drauf antworte. Und ich möchte als erstes mit einer Frage vom lieben Janis Matar starten. Er hätte einen Gastvorschlag, hat er gemeint. Und ich hab den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden, lieber Janis. Wir planen dich so schnell wie möglich ein. Ich quatsche mit dem lieben Arthur, wenn wir uns das übernächste Mal wieder vereint im Podcast auffinden. Quatsche ich mit ihm und dann gucken wir mal, was wir dir an Terminvorschlägen weitergeben können. Und dann finden wir da definitiv zusammen. Wink mit dem Zaunpfahl kam an, lieber Janis. Das war cool, da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn wir dann zusammen eine Folge aufnehmen. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was ist euch wichtiger an der Kamera? Look versus Feel. Zum Feel zähle ich auch den Verschluss. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also Look einer Kamera ist eigentlich ja eine sekundäre Geschichte. Es ist also, und ich unterstreiche das, eigentlich ist es ja egal, wie deine Kamera aussieht, ob die jetzt optisch extrem ansprechend ist, ob sie nicht so ansprechend ist. Aber irgendwie ist das so ein Gesamtpaket, was motiviert. Und ich finde, eine Kamera sollte dich motivieren zu fotografieren. Und wenn die Kamera das schafft, aufgrund, weil ihr es cool findet, damit zu fotografieren, weil ihr die Ergebnisse mögt, weil ihr den Ablauf, die Haptik mögt, dann ist genau das absolut Gold wert. Und ich muss jetzt sagen, es muss nicht mal tatsächlich in dem Fall eine analoge Kamera sein. Wenn euch eure Sony A7 III motiviert, weil ihr die geil findet und ihr habt ein geiles 50er oder irgendwas drauf und es motiviert euch rauszugehen und selbst bei richtig schlechtem Wetter die Kamera mitzunehmen und da zu knipsen und euch zu challengen und euch herauszufordern und da tolle Bilder mitzubringen, dann go for it. Finde ich absolut gut. Das ist so ein bisschen schwierig, weil Look and Feel geht so in Hand zusammen. Das ist so ein bisschen, Look and Feel ist halt so, wenn die Kamera vom Gefühl her eine sehr, sehr mechanische Kamera ist. Ich nehme jetzt die Leica MP, meine Kamera, als Beispiel. Wenn das eine mechanische Kamera ist, dann ist Look and Feel natürlich so ein bisschen nicht gegensätzlich, sondern das ist sehr harmonisch. Wenn die Kamera haptisch ist, wenn die mechanisch ist, dann ist auch das Gefühl ein sehr, sehr mechanisches Gefühl. Und ich persönlich mag das extrem. Ich mag dieses mechanische Gefühl, ich mag dieses haptische, diese schwere Kamera in der Hand zu haben. Und dann jetzt bei analogen Kameras im Allgemeinen, ich mag's einfach diesen Spannhebel vorzudrücken, ich mag's den Auslöser zu drücken, alles manuell einzustellen. Das ist für mich, das ist nochmal so ein bewussteres Fotografieren. Und ich merke es zum Beispiel, ganz großes Beispiel, ich merke es jetzt gerade extrem an der Fuji GFX. Da könnte ich tatsächlich so als Abschluss, kann ich euch nachher nochmal so ein kleines Feedback geben nach gefühlt jetzt vier, fünf Wochen, das mache ich tatsächlich auch noch. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich muss es mir aufschreiben. Fuji GFX Feedback. Auf jeden Fall bei der Fuji merke ich es tatsächlich. Das ist zwar eine digitale Kamera, aber die hat so viele haptische Eigenschaften einer analogen Kamera. Deswegen motiviert die mich auch so und deswegen macht mir das so Spaß. Der so ein haptisches Gefühl, die ist ultra schwer, gerade in Kombination mit diesem Mitakon, was ich da habe. Und das gibt mir so ein nicht mechanisches Gefühl, aber so ein, man hat eine schwere Kamera in der Hand, man macht damit ein Foto, das ist ultra langsam, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist, glaube ich, auch so vom Sounddesign so ein bisschen wahrscheinlich gewollt, denn selbst wenn ich mit einem 1/4000 Verschlusszeit fotografiere mit der Fuji, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es fühlt sich an wie ein 1/60. Es ist unfassbar, es fühlt sich immer langsam an, egal mit welcher Verschlusszeit ich fotografiere. Und das ist, ja, das macht's auch so ein bisschen aus. Fotografie ist auch eine Gefühlssache. Fotografie ist auch was Emotionales und das muss auf jeden Fall mit reinspielen. Und Look versus Feel, ich könnte mich tatsächlich, um auf die Frage zurückzukommen, ich tue mich unfassbar schwer, mich zu entscheiden in dem Fall. Aber für mich ist Gefühl wichtiger. Für mich ist Gefühl wichtiger, die Haptik ist für mich wichtiger als das Aussehen der Kamera. Jetzt habe ich das Glück, die MP sieht auch noch gut aus und fühlt sich gut an. Das ist jetzt mein Glück in diesem Fall. Aber das Gefühl macht für mich analoge Fotografie aus. Dieses, was ich gerade beschrieben habe, dieses Mechanische. Du musst deinen Film vorspulen. Du musst deinen ISO-Rad drehen, du musst die Verschlusszeit manuell einstellen. All diese kleinen Hebelchen, diese kleinen Schalter, wenn die Bodenklappe aufgeht oder die Klappe hinten bei einer Nikon oder so, ist ja völlig egal. Aber wenn du die aufmachst, den Film einlegst, dieses Klacken vom Film, wenn er dann in die Kamera reingeht. Dieses ganze Gefühl, diese Kamera in der Hand zu haben und zu bedienen, ist für mich ein ganz, ganz großer Spaßfaktor. Es ist ein ganz, ganz großer Spaßfaktor und es macht echt, und das gehört auch dazu. Fotografie ist nicht nur Leidenschaft, sondern Fotografie muss ja auch Spaß machen. Und das gehört dazu. Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, würde ich sagen, auf jeden Fall viel. Zum Glück hat die MP in diesem Fall aber beides, die hat Look and Feel. Und das finde ich ziemlich cool. Dann geht's weiter mit einer Frage von Julia Biermann Fotografie. Was geht mit eurem Scene? Habe die letzten zwei Folgen aber noch nicht gehört. Julia, es gibt tatsächlich noch kein großes Update. Der letzte Stand war, dass wir nochmal mit Whitewall in Verbindung treten müssen. Mit denen waren wir quasi schon ein kleines bisschen in Kontakt, müssen da jetzt aber nochmal nachhaken, inwieweit wir da zusammenarbeiten können. Dass Arthur und ich ein Scene machen wollen, das steht soweit. Weiter sind wir aber tatsächlich noch nicht. Wir haben beide Bock, wir sind beide motiviert. Arthur ist so motiviert, der macht tatsächlich zwei verschiedene. Einmal hier mit mir diese Kombination aus Fotografie bei ihm und Fotografie bei mir. Und dann macht er noch einmal so ein Holiday-Scene, wo er seine Urlaube quasi dokumentiert. Die Projekte stehen, aber es ist noch nicht weiter gegangen. Apropos Projekte stehen, wird für den einen oder anderen definitiv interessant sein. Unsere Patreons sind da immer ganz, ganz vorne mit dabei, was solche Infos angeht. Es wird ISO 400 Merch geben. Und mit ISO 400 Merch meine ich initial mal T-Shirts. Arthur und ich haben vor zwei Wochen tatsächlich eine Bestellung mal ausgelöst. Coole T-Shirts, sehr, sehr dicker Stoff, fallen ein bisschen größer aus, liegen gut an, aber trotzdem und sind wirklich ganz, ganz angenehm zu tragen mit ISO 400 Logo. Wir haben da jetzt, jeder hat jetzt so ein Testmuster quasi, was wir uns da bestellt hatten und wir sind extremst zufrieden. Wir finden es richtig, richtig geil. Und wir haben jetzt für dieses Wochenende, heute ist der Freitag, 26. April, wenn ich diese Folge aufnehme. Wenn ihr Glück habt und der Arthur schnell war, habt ihr eventuell schon die Möglichkeit, am Montag vorzubestellen und euch das mal auf Arthurs Homepage anzugucken. Wir möchten die dann dieses Wochenende quasi rausbringen. Wir haben noch eine Hausaufgabe, dass wir Produktfotos machen müssen. Und ich wollte da tatsächlich ISO 400 T-Shirt im Wald anziehen und wollte da ein bisschen was machen. Und die Bilder bin ich Arthur noch schuldig. Also je nachdem, ob ich dieses Wochenende was Ordentliches hinbekomme oder nicht, sind dann Montag eventuell die Shirts im Shop erhältlich. Und ich sag mal, das soll für uns vielleicht echt nur der Anfang sein, weil ich hätte unfassbar Bock auf einen richtig geilen ISO 400 Hoodie in einem dicken Stoff, der echt mega angenehm zu tragen ist. Und so ein richtig geiler, dicker Stoff, wo man im Sommer draußen sitzen kann und nicht friert und alles cool und mega nice. Das wäre mega, aber wir starten jetzt erstmal mit Shirts. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir werden erstmal Bestellungen einsammeln, primär als allererstes von unseren Patreons. Und ihr sollt aber auch die Möglichkeit haben, also wir lassen es euch wissen. Stay tuned, guckt unsere Stories, guckt auf unseren ISO 400 Instagram-Kanal, schaut euch das mal an. Da werdet ihr auf jeden Fall informiert, aber es wird, das ist eins, was sicher ist, es wird auf jeden Fall ISO 400 Merch in Form von T-Shirts geben. So, dann gibt's eine Frage von Sepp SPRL. Was würdest du an deiner Leica ändern und Arthur an der Canon? Sagen wir alles, wäre möglich. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich finde die schon ziemlich perfekt. Also, wenn wir jetzt hier den Messstab haben, den Maßstab einer analogen Kamera, dann ist die Hürde ja nicht ganz so groß wie bei einer digitalen zum Beispiel, dass ich jetzt sagen könnte, okay, Beispiel wieder Fuji, GFX, dass ich sagen würde, Foto ist das super, ich wünsche mir als Beispiel 4K-Video mit 120 Frames. Das wäre eigentlich ganz einfach, weil da die Hürde viel, viel höher ist, beziehungsweise die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß. Also bei einer digitalen Kamera kann ich mir sofort Video dazu wünschen. Ich kann mir wünschen, dass der Sensor größer ist. Ich kann mir wünschen, dass die irgendwie schneller von der Datenverarbeitung ist, neuere SD-Kartenstandards unterstützt, so CF Express und was weiß ich was alles, oder eine SSD drin hat, eingebauter Speicher und so weiter. Deswegen tue ich mir bei analog ein bisschen schwer. Bei analog ist so, da muss ein Film rein, da brauchst du den Verschluss. Dann brauchst du Mechanik, die das auslöst entsprechend, oder Elektronik, die dann Verschluss runterknallen lässt, und ein ordentliches Objektiv. Und jetzt überlege ich, was könnte jetzt an der Kamera noch anders gemacht werden, damit es noch besser wäre? Das ist eine kniffelige Frage. Das ist echt eine kniffelige Frage. Boah, da bin ich krass gespannt, was der Arthur sagt. Wobei, ich weiß, was Arthur sagt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich weiß, was Arthur sagt. Arthur wird sagen, dass er an seiner Canon Objektive wechseln kann. Weil die hat ja wirklich eine fixe Brennweite. Die hat ja nur dieses eine Objektiv mit 40 oder 45 mm und 1,7er oder 1,9er Blende, je nach Variante, drauf. Aber das kann ich ja. Das kann ich ja mit der MP. Was würdest du ändern? Das ist eine kniffelige Frage. Boah. Also wenn alles möglich ist, aber ich weiß was, das ist jetzt nicht so eine spektakuläre, total krasse Antwort, aber das ist eine Antwort, oder das ist was, was es mir vielleicht einfacher machen würde im Alltag, gerade im Sommer. Wenn sie eine größere Verschlusszeit als 1/1000stel hätte. Ich hab's schon im Sommer gehabt, dass beispielsweise ein Portra 400 drin ist. Oh, ich weiß zwei Sachen. Jetzt weiß ich was. Schnellere Verschlusszeit als 1/1000stel. Jetzt hast du den Portra 400 drin, den möchtest du auf Boxspeed schießen. Die Sonne knallt, du bist draußen unterwegs, hast die Blende schon auf 16 und es ist immer noch zu hell. Eine schnellere Verschlusszeit würde mir extrem helfen. Und jetzt kommt noch was. Sagen wir, alles wäre möglich. Wenn alles möglich wäre, ich wüsste niemals, wie das umzusetzen wäre, aber so eine Art Bildstabi, es gibt ja so einen Sensorstabi bei den digitalen Kameras, ich wünsche mir einen Objektivstabi bei der Leica, damit ich ein Viertel aus der Hand schießen kann, ohne verwackeln. Das würde ich mir wünschen. Das ist absolut unrealistisch. Weil bei der digitalen ist halt wirklich, dass der Sensor stabilisiert ist und der halt das Wackeln dann ausgleicht. Filmen kannst du schlecht stabilisieren, also muss es irgendwie das Objektiv sein. Aber ich wünsche mir einen Objektiv, also einen Stabi im Elmarit, wo ich dann wirklich krass lang, bis zu einer Sekunde würde ich mir wünschen. Eine Sekunde aus der Hand. Und das war krass, das konnte die Canon, die ich jetzt nicht mehr habe, die konnte das. Da hast du wirklich, und jedes iPhone kann es auch. iPhone, bestes Beispiel. iPhone, noch besseres Beispiel. 2 Sekunden aus der Hand. Die ganze Computational Photography im Hintergrund macht dir das Bild gerade. Das sieht aus wie eine Langzeitbelichtung. Was ich mit dem iPhone schon Langzeitbelichtungen gemacht habe, einfach aus der Hand. Das ist absolut wild. Das ist absolut crazy. Aber ja, also Objektivstabi in der Leica und schnellere Verschlusszeiten, also bis zu einem 1/10000stel. Das wäre mein Wunsch. Hallo, liebes Leica-Team, ich habe einen Wunsch. Nächste Frage von Spanish Johnny. Wie viel Zeit nimmt ISO 400 circa pro Woche ein? Falls es dich tatsächlich sehr interessiert, auch wie ISO 400 so abläuft, ich habe tatsächlich mal eine Folge gemacht, eine Folge ISO 400. Ich weiß noch, wie sie hieß. Und ich gucke gerade mal, welche Episode das war. Finde ich gerade nicht. Ich verlinke es euch entsprechend. Das bekommt ihr von mir. Ich habe mal, also ist schon eine Weile her, habe ich mal eine Solo-Episode gemacht. Da war der Arthur, glaube ich, im Urlaub. Habe ich eine Solo-Episode gemacht und habe euch tatsächlich beschrieben, wie eine ISO 400-Episode entsteht. Und das war... das war, da bin ich wirklich tief ins Detail gegangen. Es hat sich mittlerweile, muss ich sagen, so ein bisschen was wieder verändert. Es ist wieder ein bisschen anders geworden, weil die Tools, die wir benutzen, wir haben nochmal einmal Tools geswitcht und sind von diesem Mumble-Server, welchen wir da benutzt haben, damals zu einer anderen Lösung gegangen, nennt sich StudioLink, kann ich soweit sagen. Hat tatsächlich, viel Grüße gehen raus, der liebe Thomas Jones damals empfohlen, als ich mit ihm den Schmerz der Einrichtung des Mumble-Servers gemacht habe. Weil da musste es auf der Gegenseite, also auf der Seite des Gastes quasi dieses Mumble-Tool runterladen und der musste sich auf den Server einloggen und so. Und das war immer so ein bisschen Reibung. Das war immer nicht so cool. Und er hat dann StudioLink empfohlen. Das ist ein deutsches Tool. So over IP-Kommunikation, relativ krasse Latenz, relativ gut. Und wir hatten, früher hatten wir ab und zu teilweise so ein bisschen Versatze drin. Versatze. Die haben wir jetzt nicht mehr, seit wir das haben. Wir haben, glaube ich, einmal technische Probleme gehabt, aber das lag dran, weil Arthurs Internet irgendwie abgeraucht ist oder er das LAN-Kabel nicht drin hatte, keine Ahnung. Jetzt mittlerweile wirklich super. Falls dich das interessiert, Johnny, gerne die Folge. Ich verlinke es in den Shownotes entsprechend, aber wenn ich jetzt mal schätzen müsste, wie viel Zeit nimmt ISO 400 circa pro Woche ein? Unsere Aufnahmen, würde ich sagen, sind inklusive, das musst du natürlich einrechnen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die regulären Folgen ISO 400 hören, die jeden Montag released wird, die ihr in Spotify hört oder in eurer Podcast-App der Wahl oder auf Apple Podcasts, wie auch immer. Diese normalen Folgen sind ja nicht alles. Wir haben ja immer noch unsere Pre- und Post-Show, die für unsere Patreons, für unsere Unterstützer rauskommt und die schnipsel ich quasi im Endeffekt für euch weg. Die kommt weg und ihr startet mit der Folge mit Intro. Aber normalerweise ist da noch Inhalt davor und Inhalt danach. Und wenn ich jetzt aus dem Bauch raus schätze, wenn ich jetzt sage, wir haben hier circa eine Stunde 30 ISO 400 Folge für euch, dann ist in der Regel immer noch eine halbe Stunde bis 45 Minuten zusätzlicher Content für die Patreons dabei. Heute als Beispiel, das kann ich jetzt sagen, ich nehme jetzt gerade auf, ich bin jetzt bei Minute 50 und das sind, glaube ich, 20 Minuten in Summe schon für die Patreons. Ihr seid jetzt bei Minute 30. Sprich, ich breche es jetzt mal runter. 2 Stunden Aufnahme in der Woche. 2 Stunden Aufnahme in der Woche, jeden Mittwochabend. In der Regel, außer heute. Heute ist es anders. 2 Stunden Aufnahme. Danach bearbeite ich die ganze Folge. Da geht's sicher auch nochmal für das reine Bearbeiten, was ich am Rechner sitze, geht sicher nochmal eine Stunde drauf. Und dann höre ich die immer noch Probe. Also ich habe jetzt alles, was ich da mache. Ich schnappe mir die Folge, jag die durch ein paar Tools, bekomme dann die Folge in super Qualität, wo die Höhen und alles passen, wo niemand irgendwo groß ausbricht und nichts klippt. Dann höre ich die Probe, dann mache ich die Kapitelmarke rein und so weiter und so fort. Ich würde sagen, da geht nochmal eine Stunde plus Anhören auf 1,5-fache Geschwindigkeit an. Also das würde ich jetzt sagen, nochmal 2. Dann sind wir in der Woche 4 Stunden. 4 Stunden. ISO 400 in der Woche. Plus, minus. Also das kommt natürlich auch immer drauf an. Haben wir jetzt eine Gastfolge? Ist das jetzt irgendeine größere Episode, die jetzt auch gerne mal über 2 Stunden geht? Oder ist es ein bisschen weniger, wo ich jetzt zum Beispiel so wie heute einfach vor mich selbst so ein bisschen hinquatsche und euch da ein bisschen was erzähle und so ein bisschen Q&A mache? Da variiert's natürlich. Da bin ich natürlich schneller durch. Aber wenn ich sage ISO 400 inklusive Aufnahme 4 Stunden, kommt das gut hin. So, dann gibt's noch eine Frage hier von stimmt gar nicht. Nächste Frage von Edel wie Fein Foto. Wann bekommt Arthur seinen eigenen Porsche? Und das schlägt natürlich in die Körbe. Das steht und fällt mit euch, ihr Lieben. Je nachdem, wie ihr uns unterstützt auf Patreon, ISO 400 Plus, wie ihr euch dazu bereit erklärt, uns zu unterstützen mit einer kleinen Spende ab 5 Euro im Monat, können wir dieses Ziel natürlich viel, viel früher erreichen und Arthur endlich zum verdienten eigenen Porsche bringen. Aber das steht und fällt mit euch. Also ihr könnt dazu beitragen. Wenn ihr schon ganz lange denkt, Mensch, Arthur, mit seiner Canon, dem fehlt eigentlich nur noch so ein Porsche Cabrio zur Perfektion. Dann kann er durch Freiburg cruisen und hat eine tolle Kamera und hat ein tolles Auto und kann er durch Freiburg cruisen. Das steht und fällt mit eurer Spende. Ab 5 Euro im Monat, wie gesagt, ISO 400 Plus. Einfach mal abchecken auf patreon.com/ISO 400 Plus. Das Plus ausgeschrieben und nicht als Zahl. Unterstützt uns da gerne, damit wir diesem Ziel einen Schritt näher kommen, liebe Freunde. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, Christian Sander fragt Langzeitbelichtung und den Schwarzschild-Effekt, gerade bei Farbnegativen. Ich musste kurz googeln, was denn dieser Schwarzschild-Effekt ist, weil ich kannte das, das ist mir jetzt klar geworden, ich kannte das nur unter Reciprocity Failure. Mein Gott, dieses Wort. Ich kannte das nur darunter. Das bedeutet quasi, je länger ihr Film belichtet, bei einer Langzeitbelichtung, desto lichtunempfindlicher wird der Film. Sprich, je länger ihr den belichtet, desto mehr Licht müsst ihr ihm eigentlich geben, um das zu erreichen, was ihr eigentlich haben wollt. Da haben wir auch schon mal eine ganze Weile drüber gesprochen oder vor einer ganzen Weile drüber gesprochen. Wir sind jetzt beide nicht die absoluten Profis, was Langzeitbelichtungen angeht. Aber ich habe das, einmal habe ich das gemacht und das war speziell für eine Folge, aber die ist schon eine ganze... Die ist wirklich eine ganze Weile her. Was ich aber sagen kann, jetzt weiß ich nicht, ob es das auf Android auch gibt. Es gibt eine App, die nennt sich Film Reciprocity. Die wurde mir schon von vielen verschiedenen Seiten empfohlen. Und da könnt ihr quasi, gibt's halt auf iOS, kann ich soweit mal sagen, ich verlinke es für jeden, den es interessiert. Da gebt ihr ein, welchen Film ihr habt, gebt die Belichtungszeit ein, welche ihr belichten würdet nach eurer App oder nach eurem Bauchgefühl oder was auch immer. Und dann korrigiert diese App den Wert anhand des Reciprocity-Faktors. Als Beispiel, hier sind Screenshots dabei. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Portra 400, nur als Beispiel. Die App sagt zum Beispiel hier, oder der die Metering-App sagt zum Beispiel 8,2 Sekunden, dann wäre es korrigiert 19,9 Sekunden. Sprich, eigentlich müsstet ihr, wenn ihr einen Film 8 Sekunden belichten wollt, müsst ihr ihm eigentlich 19,9 Sekunden Licht geben, weil der Film nach längerer Dauer immer lichtunempfindlicher wird. Ich sage euch jetzt aber eins. Das war jetzt, also als ich es damals gemacht habe, war das absolutes Bauchgefühl. Da habe ich teilweise 20 Sekunden belichtet. Ich habe so ein bisschen rumprobiert. Und das ist auch so ein großer Punkt. Ich habe so ein bisschen rumprobiert. Und da habe ich damals Sterne fotografiert. Und das kam extrem gut raus. Und ich habe damals nicht auf den Reciprocity-Faktor geguckt. Das habe ich einfach nach Bauchgefühl gemacht. Und es hat gut funktioniert. Meine letzten Langzeitbelichtungen waren tatsächlich vorletzten Winter. Das war mit der Mamiya 7 Portra 400. Und da habe ich so Weihnachtsdeko fotografiert. Und ich habe die mit meiner iPhone-App, meine Lightmeter-iPhone-App, die wir auch schon unzählige Male erwähnt haben, verlinke ich aber auch sehr, sehr gerne. Damit habe ich es gemessen, ohne Reciprocity, einfach gemessen, was die App mir gesagt hat. Und es waren damals, ich glaube, zwischen 6 und 8 Sekunden. Also hier im Dorf, Straßenlaternen sind an und ich habe die Belichtung der Weihnachtsbeleuchtung, das habe ich alles fotografiert und das, was mir die App gesagt hat, war on point, absolut richtig. Ich bin davon sehr, sehr überzeugt, dass es bei Langzeitbelichtung der Sterne komplett anders ist. Da müsst ihr das einrechnen, aber ich weiß auch, und das suche ich auch sehr, sehr gerne nochmal raus, es gibt auch ein Video von Grainy Days, da geht der auch stark darauf ein. Doch, es war Grainy Days. Das suche ich auch sehr, sehr gerne raus. Aber meiner Meinung nach ist wirklich viel Trial and Error, aber gerne unterstützend mit dieser Reciprocity-App. Da geht er wirklich auf Nummer sicher und die wurde mir schon von ein paar unabhängigen Stellen empfohlen. Deswegen kann ich die auch gerne so weitergeben. Die hatte ich auch runtergeladen, wie gesagt. Findest du in den Shownotes. Da kannst du da mal einen Blick drauf werfen. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zu meinem Fuji GFX Review kommen und zu den Picks. Ich habe noch eine Frage bekommen und die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr regelmäßig und das ist quasi, ob ich Tipps, Empfehlungen habe für Leute, die gerade mit analoger Fotografie starten, ob es da was gibt, wo ich denen so ein bisschen helfen kann. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und da scheiden sich so die Geister. Ich hatte da schon mal eine ganz spannende Unterhaltung mit dem lieben Theo Crawford, weil ich meinte, Point-and-Shoot-Kameras sind fürs Lernen am Anfang ganz, ganz schlecht. Aber diese Meinung vertrete ich immer noch. Es ist nämlich folgendermaßen. Also ich würde sagen, am Anfang, gerade am Anfang, ist es extrem wichtig, viel zu probieren, aber auch sehr fokussiert an die Sache ranzugehen und sehr diszipliniert euch auch das Zeug aufzuschreiben, die Zeiten aufzuschreiben. Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr fotografiert? Und dann vielleicht auch mal zu sagen, okay, das mache ich tatsächlich aber heute ab und zu auch noch, wenn ich mir in Lichtsituationen, Gegenlicht, so ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse im Wald, wenn ich mir da ab und zu unsicher bin, mache ich auch einfach mal so hier, okay, beispielsweise 125stel und jetzt probiere ich das gleiche nochmal mit dem 60stel oder ich habe, normalerweise sagt mir die Kamera 1/250stel und ich probiere es mit dem 60stel und gebe nochmal deutlich, deutlich mehr Licht. Das probiere ich ab und zu und dann, wenn ich die Ergebnisse habe, denke ich mir, ah ja, okay, da hast du das gemacht, da hast du das gemacht, da kann ich mich dann aber schon immer noch dran erinnern. Gerade am Anfang, ich bin wirklich anfangs sehr, sehr oft mit einem Notizbuch rumgelaufen. Ich hatte mein kleines Notizbüchlein dabei und habe es mir echt so richtig altmodisch aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, Kodak Gold, Bild 1, ein 125stel, Blende 8, zack. Und dann habe ich mir das so aufgeschrieben und dann, wenn ich meine Filme damals vom Rossmann zurückbekommen habe, habe ich mir wirklich die Scans, natürlich die Scans dann angeguckt irgendwann, aber ich habe mir auch meine, ja, die Ausdrucke quasi, die kleinen Fotos, die man so bekommt, die habe ich mir auch angeguckt und habe die mir so hingelegt und habe dann tatsächlich so gesagt, ah okay, da hast du einen 125stel genommen, da hast du jetzt probiert mit einem 60stel, weil ich ja damals auch das alles lernen musste. Ich hatte meinen externen Belichtungsmesser mit der Kalotte oben drauf und dann habe ich probiert, was macht's mit der Kalotte, was macht's ohne, wie ist es, wenn ich in die Sonne halte, wie ist es, wenn ich auf dem Boden halte, also irgendwo so Mittentöne erwische und was ist, wenn ich versuche, die Schatten zu belichten. Vielleicht so ein bisschen Abkürzung, ihr könnt euch auch, und das hat mir damals halt extrem viel geholfen, ihr könnt euch auch viele Videos von Grainy Days, fällt mir schon wieder ein als Paradebeispiel, das weiß ich, der hat dann echt so verschiedene Situationen, also ne, Entschuldigung, gleiche Situationen mit verschiedenen Belichtungszeiten und Lichtmessarten fotografiert, hat er zum Beispiel einmal die Schatten gemessen, hat einmal in die Sonne gemessen. Und das sieht man ganz genau, weil er halt wirklich sich die Mühe gemacht hat, was passiert entsprechend. Das schlägt aber meiner Meinung nach in die Kerbe des Trial and Error und aus diesen Fehlern lernen. Und das habe ich für mich sehr, sehr stark gemerkt und das hat mir extremst geholfen. Früher, in Anführungszeichen, war es meiner Meinung nach ein bisschen einfacher, als der Kodak Gold 8 Euro gekostet hat, der Dreierpack 8 Euro gekostet hat. Da war es meiner Meinung nach deutlich einfacher, einfach zu sagen, ja, ich schieße jetzt hier, ich knipse jetzt hier mal durch die Rolle durch und dann gucke ich mal, was rauskommt. Jetzt, wenn halt ein Film 9 Euro kostet plus eure Entwicklung und so, würde ich jetzt nicht unbedingt inflationär an die ganze Geschichte rangehen, aber ich würde mir trotzdem meine Sachen aufschreiben. Ich würde mir dennoch aufschreiben, wie ich den Film fotografiert habe. Ich hatte damals auch eine App empfohlen, Imulchen. Heißt die, verlinke ich euch auch. Wenn ihr sagt, ich bin hier nicht der Zettel- und Stiftmensch, sondern ich brauche das ein bisschen digitaler. Imulchen, da könnt ihr euch verschiedene Filmrollen anlegen, könnt sagen, okay, das habe ich mit der Verschlusszeit, mit der Blende geschossen und so weiter, könnt euch Notizen anlegen. Quasi das digitale Pendant zum Notizbüchlein. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und für mich ist es sehr viel Trial and Error und sehr viel Probieren, bis zu dem Punkt, dass man sein Werkzeug beherrscht. Und mit Werkzeug meint natürlich die Kamera. Ihr müsst irgendwann an dem Punkt sein, wo ihr quasi blind eure Kamera bedienen könnt, wo ihr wisst, okay, wenn ich die Verschlusszeit so rumdrehe, passiert das, wenn ich sie so rumdrehe, passiert das, Blende geht in die Richtung zu, Blende geht in die Richtung auf. Ihr müsst diese Kamera beherrschen. Wenn ihr nachher überlegen müsst, was macht's jetzt noch, was passiert nochmal, wenn ich die Verschlusszeit nochmal auf ein 250stel setze, von einem 500stel aus, ihr müsst wissen, was passiert. Ihr müsst dieses Werkzeug beherrschen. Meiner Meinung nach. Und das geht nur durch Lernen, das geht nur durch Fehler machen, das geht nur durch Probieren und viel Fotografieren. Und dann seid ihr irgendwann an dem Punkt, wo ihr das beherrscht und dann könnt ihr euch auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Dann könnt ihr euch auf Lichtsetzung konzentrieren, dann könnt ihr euch auf Komposition konzentrieren, dann könnt ihr euch auf die kleinen Geschichten in den Bildern konzentrieren, die Bildgestaltung, Storytelling, dann könnt ihr euch auf solche Geschichten konzentrieren, weil ihr beherrscht diese Kamera. Ja, das geht auch mit einer Point-and-Shoot. Zu 100%. Aber die Point-and-Shoot nimmt euch alles ab. die nimmt euch vom Anfang an bis zu diesem Punkt, diesen kompletten Schritt, was ich jetzt gerade in 10 Minuten beschrieben habe, nimmt die euch komplett ab und die nimmt euch Entscheidungen. Ihr könnt nicht sagen, ah, ich mache die Blende noch ein bisschen mehr auf, ich möchte jetzt hier mit der tiefen Unschärfe spielen, ah nee, ich mache die Blende zu, ich möchte jetzt, dass alles scharf ist. Das entscheidet diese Kamera für euch. Und ich fand diesen anfänglichen Punkt mit, ihr müsst das lernen, ihr müsst dieses Werkzeug beherrschen, ganz, ganz wichtig, um später zu wissen, was ihr tut in der Fotografie. Wenn euch ein Instrument das komplett abnimmt, bin ich der Meinung, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ihr euch das selber beibringt und eure Kamera komplett manuell bedient. Das ist auch, könnte ich jetzt eigentlich den Schlenker machen zum nächsten Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich die Fuji als Beispiel, die Fuji GFX 50R, komplett manuell benutze. Ich muss eigentlich ein manuelles Objektiv drauf. Ich komme mit, und das ist halt im Digitalen, möchte ich das auch, weil ich habe die komplette Kontrolle darüber, wie mein Bild aussehen soll. Ich habe die komplette Kontrolle über die Einstellungen und ich lasse es mir nicht von der Kamera vorgeben, denn ich habe, in der Pre-Show habe ich was erwähnt, warum ich gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Point-and-Shoot stehe. Und zwar, wenn ihr schwierige Lichtsituationen habt und ihr eine manuelle Kamera habt und dann ein Setting falsch stellt, das falsch interpretiert, dann seid ihr verantwortlich, dass es nicht passt. Wenn ihr aber sagt, okay, ich müsste jetzt in dieser krassen Gegenlichtsituation eigentlich die Blende ein bisschen aufmachen, damit mir die Schatten nicht komplett absaufen. Eure Point-and-Shoot-Kamera aber sagt, nee, ich mach komplett zu, ich mach die Blende komplett zu, weil das Gegenlicht knallt hier voll rein, hier ist ja alles voll hell. Ich mach die Blende komplett zu und dann aber parallel blitzen will, weil nicht genug Licht da ist, dann ist das absolut nicht nur kontraproduktiv, sondern gibt euch nicht die Möglichkeit, das zu fotografieren, was ihr fotografieren möchtet gerade. Das ist so ein bisschen wie der Stock in die Speichen beim Fahrradfahren. Das macht diese Kamera. Und deswegen stehe ich da so gerade ein bisschen auf Kriegsfuß, weil gerade in schwierigen Situationen ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, in schwierigen Lichtsituationen, dass ihr selber Settings vornehmen könnt und selber einstellen könnt, was ihr haben wollt. Und das könnt ihr nur mit einer manuellen Kamera oder einer Kamera, die euch die Möglichkeit gibt. Wenn eine Kamera alles für euch abnimmt, dann funktioniert das ja in vielen Situationen. Das ist so eine Kamera, die könnt ihr jedem geben. Man muss nur draufdrücken, alles ist gut. Aber sobald es meiner Meinung nach wenn ihr euch wirklich bewusst mit der Fotografie beschäftigen möchtet und da besser werden wollt und lernen wollt, dann geht das noch mit was Manuellem, weil ihr müsst das meiner Meinung nach lernen. Und das würde ich gerne so mitgeben. Und das waren die Fragen, die wir so mal bekommen haben. Vielen Dank für alle Einsendungen, ihr Lieben. Ich würde jetzt gerne noch, weil ich habe vor 6 Wochen, habe ich das, 4 Wochen, ich weiß es nicht mehr, habe ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen über die Fuji GFX 50R. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und ich will unbedingt heute nochmal so nach x Wochen nochmal so ein kleines Follow-up loswerden, nochmal so ein kleines Review zu dieser Kamera. Ich hole sie mal her, ich muss sie jetzt in der Hand halten, während ich euch das erzähle. So. Fuji GFX 50R, für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben sollten. Ich hatte ein digitales Canon-Equipment, die Canon R6. Eine tolle Kamera habe ich mir damals primär für YouTube geholt. Ich wollte eigentlich primär damit filmen, habe dann aber tatsächlich gemerkt, okay, Foto kann die auch. Die hatte zwar nur, Anführungszeichen, 20 Megapixel. Muss aber sagen, war trotzdem eine Kamera, wo du sagen musst, gerade wenn analog eigentlich der Messstab normalerweise ist, völlig ausreichend. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, zum einen liebe ich einfach analoge Fotografie. Das ist halt für mich immer noch, wenn ich mich entscheiden müsste, jederzeit Platz 1. Aber ich bin hier durch den lieben Kai McDougall darauf aufmerksam gemacht worden, dass es diese Kamera hier gibt, die Fuji GFX 50R. Die ist ursprünglich aus 2018, kam die mal auf den Markt. Und das ist eine digitale Mittelformatkamera. Und jetzt ist gerade der ganze Hype um die Fuji, die 6er. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, um Gottes Willen. Ich hab einen Hänger. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Fuji. Wartet, ich muss googeln, ich weiß nicht. Fuji, wie heißt denn? X100, natürlich, X106. Das ist gerade so der heiße Scheiß, den man eigentlich haben will. Über diese Kamera redet jeder. Fuji X106 hat gerade Lieferprobleme und so weiter und so fort. Jeder möchte diese Kamera haben. Und in so einer Zeit überlege ich mir eine Fuji GFX 50R, weil ich auf dieses YouTube-Video gestoßen bin. Und Kyle McDougall, für jeden, dem es nicht sagen sollte, ist ein Fotograf, amerikanischer Fotograf, macht relativ cooles Zeug, fotografiert viel auf Film, aber auch digital. Und der hatte immer wieder diese Kamera im Einsatz und jetzt kommt es aber in Kombination mit dem, wird euch wahrscheinlich nichts sagen, wenn ihr noch nie Berührungspunkte damit hattet, das ist das Mitakon 6514 und das stammt von der bekannten Marke Zhongyi. Das ist ein chinesischer Hersteller. Aber lasst euch bitte davon nicht täuschen. Dieses Objektiv ist unfassbar hochwertig, qualitativ. Das macht echt krass viel her. Das macht die Kamera auch ungelogen doppelt so schwer. Das ist sehr, sehr viel Glas. Denn das ist nämlich umgerechnet. Das ist ein Mittelformatsensor und ihr müsst quasi diese Werte umrechnen. 65 mm sind auf Vollformat normalerweise so um die 50. Und diese Blende von 1,4 ist umgerechnet so 1,1. Und das sind ziemlich krasse Werte. Das ist ziemlich, ziemlich verrückt. Und ich habe die gesehen. Primär hatte ich die auch gesehen, weil ein lieber Zuhörer die verkauft hat und die in seiner Story drin hatte. Und dann bin ich so ein bisschen drauf aufmerksam geworden und habe mich da in das Rabbit Hole dieser Kamera begeben. Und die hat tatsächlich so jede Box so getickt bei mir, was ich echt cool finde an einer analogen Kamera. Die ist ultra langsam, die ist schwerfällig, die ist, also mit ultra langsam meine ich, die fühlt sich ultra langsam an. Die hat einen 1/4000stel mechanischen Verschluss, kann glaube bis 1/16000stel elektronisch gehen. Die ist schon auf dem Stand der Zeit von 2018, definitiv zu 100%. Aber das ganze Feeling ist langsam. Die Art der Fotografie ist langsam. Ich fotografiere mit der tatsächlich sehr viel manuell, weil ich das möchte, weil mir das Spaß macht. Die hat hier, also ich finde die Tastenbelegung sehr, sehr gelungen. Die einzelnen Tasten sind teilweise auch frei programmierbar. Ich habe dann zum Beispiel so einen Zoom mit drin, weil mein Objektiv komplett manuell ist. Ich habe keinen Autofokus und dieser Zoom gibt mir die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich fotografiere jetzt einen Chico auf dem Feld und dann kann ich da auf diesen kleinen Knopf drücken, dann zoomt es mir quasi durch meinen Sucher oben rein und ich kann ein bisschen einfacher fokussieren. Wie gesagt, komplett manuelles Objektiv. Ich fokussiere an einem sehr, sehr, also mit schwergängig meine ich jetzt nicht irgendwie das negativ behaftet, sondern schwergängig sehr, sehr wertig. Fokussiere ich da Blenden von 1,4 Offenblende bis Blende 16. Ich kann stufenlos verstellen. Das ist ein bisschen ungewohnt tatsächlich am Anfang, weil es gibt keine Klicks, sondern es ist eine stufenlose Blende, die sich einfach ganz smooth verstellen lässt. Und das ganze Gefühl dieser Kamera, diese Schwere, die ist riesengroß. Also die ist wirklich groß und die hat so einen Rangefinder-Style, würde ich es jetzt mal benennen. Ihr habt quasi einen Sucher oben links. Das ist kein Rangefinder, aber es ist vom Stil her einfach so aufgebaut. Oben links habt ihr den Sucher, ihr habt ein Display. Das Display habe ich zum Beispiel ganz, ganz oft einfach komplett aus. Menübutton, Play-Button, um die Bilder wieder anzugucken. Wie gesagt, diese zwei frei belegbaren Buttons. Eine Möglichkeit zwischen Single, Continuous und manuellem Bild gedöns. Ich habe das immer auf M, halt für Einzelbild und langsam und manuell einstellen. Und ihr könnt quasi hier nochmal über den Button den View-Mode ändern, quasi sagen, ich möchte jetzt das Display, ich möchte beides, ich möchte quasi nur, wenn irgendwie mein Auge davor geht und der an dem Sensor erkennt, ich gucke jetzt durch den Sucher. Ich habe das zu 98% auf dem Sucher und benutze diese Kamera tatsächlich im Stil einer analogen Kamera. Ich gucke mir die Bilder ganz, ganz selten an. Ich schaue durch meinen Sucher und gehe sehr bedacht an die Fotografie mit dieser Kamera heran. Akkus, um das mal noch abzugrasen, halten extrem lang. Die sind riesig, die sind wirklich riesig. Wie viel Milliampere-Stunden haben die? Ich gucke gerade mal drauf, ob ich euch das jetzt auf die Schnelle sagen kann. Sehr viel chinesisch. 1250 Milliampere-Stunden hat einer dieser Akkus. Und ich würde sagen, ihr kommt, also wenn ich jetzt tatsächlich so 2 Stunden oder so draußen unterwegs bin, vielleicht auch mal 3 Stunden, habe ich locker noch die Hälfte. Also ihr kommt da wahrscheinlich mit 1-2 Akkus durch den Tag, ohne Probleme. Sonst zum Äußeren gar nicht, also ist wirklich so, wenn ihr das erste Mal seht, so ein rechteckiger Kasten quasi. Es hat so diesen Rangefinder-Style, so ein bisschen das Gefühl von einem Ziegelstein. Es ist einfach eine riesengroße Kamera und mit dem Objektiv noch viel, viel größer. Was ich dazu sagen kann, hat diesen GFX-Mount. Der große Vorteil an diesem Mount ist, also nativ gibt es natürlich von Fuji Linsen, die sind relativ teuer, muss man sagen. Deswegen auch dieses Mitakon, wobei ich aber sagen muss, das Mitakon hat so ein bisschen so einen Legendenstatus. Jeder, der diese Kamera hat, spricht vom Mitakon. Denn dieses Mitakon hat eine Abbildungsqualität, die ist unfassbar krass. Und der Look ist, wenn ihr diesen Pentax-Look, Pentax 6-7 Analog-Look kennt mit dem bekannten Pentax 105er, Kyle MacDougall-Video, ich verlinke es euch gerne nochmal. Der hat quasi einen Vergleich gemacht zwischen der Pentax und diesem Objektiv und hat hier mit der Kamera eine Acros-Filmsimulation drin gehabt. Und in der Pentax einen richtigen Acros-Film. Man sieht keinen Unterschied. Wenn man es nicht weiß, sieht man keinen Unterschied. Und das hat mich sehr verblüfft, dass digital, ein digitaler Sensor sehr, sehr krass an diesen Mittelformat, an diesen 3D-Pop-Mittelformat-Look rankommt, an diese Freistellung. Extrem krass. Würde ich jetzt aber sagen, soweit zum Äußeren. Warum würde ich gerne sagen, warum diese Kamera? Also zum einen, dadurch, dass es ein Mittelformat-Sensor ist, hat das eine ganz, ganz besondere Charakteristik. Ich versuche euch mal 2, 3 Bilder, packe ich euch in die Shownotes, beziehungsweise ich kann auch mal in den Kapitel marken. Wenn es euer Podcast-Player mitmacht, kann ich auch mal ein Bild, was mir jetzt gerade einfällt, das kann ich auch mal als Kapitelmarke setzen. Dann seht ihr es direkt, müsst nicht auf irgendwelche Shownotes klicken, sondern seht es direkt. Und es hat diese Mittelformat-Charakteristik. Das muss man wirklich sagen. Ich war extrem verblüfft. Ich bin in ein Rabbit Hole gefallen, habe mir halb YouTube durchgeguckt. Und es hatte diese Mittelformat-Charakteristik. Bilder, die mir krass gut gefallen haben, wo ich teilweise echt da saß und mir dachte, das ist digital? Wo ich echt sehr, sehr schockiert, positiv schockiert war, was möglich ist mit einer Mittelformatkamera. Und je mehr ich jetzt damit fotografiere, je mehr ich jetzt unterwegs bin, je mehr ich diese Kamera dabei habe, merke ich immer mehr, das ist keine Everyday-Carry-Kamera, vor allem nicht in dieser Kombination. Der GFX-Mount gibt euch Möglichkeiten, noch Vintage-Linsen oder andere Linsen zu adaptieren. Die Möglichkeit besteht, dann wird das Ganze nochmal kleiner, kompakter, schmälert aber nicht den Fakt, dass die Kamera ultra groß ist. Als Everyday Carry würde ich die nicht beschreiben. Das ist eine Kamera, wo man meiner Meinung nach sehr bewusst mit fotografiert. Man ballert da nicht wild drauf los. Das ist eine Kamera für Projekte, dass ihr vielleicht sagt, ihr möchtet irgendwie einen Wandel der Zeit festhalten, ihr möchtet Porträts machen, irgendwelche Menschen vielleicht dokumentieren, dokumentarische Porträts, vielleicht zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, irgendwie im beruflichen Aspekt, irgendwie einen Koch in der Küche irgendwie porträtieren, irgendwie sowas, also wirklich projektmäßig was, weil ihr damit auch nicht schnell seid, ihr könnt damit niemals Sport fotografieren. Vielleicht mit den entsprechenden Fuji-Linsen kommt ihr schon natürlich mit Autofokus und der Möglichkeit, dass einfach mehrere Bilder hintereinander schnell geschossen werden könnten, kommt ihr da schon näher ran an digitale Standards. Aber ich glaube, dafür ist die Kamera nicht, da ist die nicht gedacht für. Die ist nicht gedacht, um das damit zu machen. Ich kann mir wirklich Porträts im Studio und sowas, 10 von 10, wirklich toll, gerade mit dieser Linse. Oder wirklich halt bewusstes Fotografieren. Und bewusstes Fotografieren ist wirklich so ein Stichwort, was ich da loswerden möchte, weil bewusstes Fotografieren ist auch das, was ich mit Mittelformat mache. Mittelformat ist so eine MP mit Kleinbildfilm, ist für mich auch eine Kamera, wo ich Momente festhalte, wo ich Sachen festhalte, bewegte Sachen, wo ich mein Leben dokumentiere, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe, da kann auch mal ein Bild daneben gehen oder so dokumentarisch, wo ich auch mal doch eine Rolle baller, weil die Konditionen super sind oder weil ich jetzt was dokumentieren möchte oder einfach die Familie fotografiere oder so. Das ist mit einer Kleinbildkamera, mit der MP in Perfektion als Beispiel. Analog. Wenn ich aber sage, ich gehe jetzt bewusster irgendwo ran, gehe mal jetzt einen Ausflug, ich gehe bewusst ran, nehme Mittelformat analog mit, ich habe 10 Bilder oder noch weniger, wenn ich eine 6x9 Kamera habe als Beispiel oder 6x4, 5 und ich habe ein bisschen mehr Bilder, wie auch immer. Mittelformat ist für mich schon immer ein sehr, sehr bewusstes Fotografieren gewesen und ich überlege mir nochmal dreimal, ob ich den Auslöser drücke, noch mehr als bei Kleinbild. Aber auch dieser Approach von Mittelformat im Digitalen, mir war nicht klar, dass es den gibt. Und meiner Meinung nach gibt es den mit der GFX. Das ist so eine behäbige, langsame, entschleunigend ist so ein Wort, was ich nicht mehr benutzen darf. Ich habe nicht entschleunigend gesagt. Das ist eine Kamera, die dir nicht den Reiz gibt, alles festhalten zu müssen. Du hast kein FOMO, Fear of Missing Out, hast du nicht. Du bist in dem Moment und du machst ein Bild. Aber du konzentrierst dich drauf, dass du ordentlich fokussierst, dass die Komposition passt und dann klickst du drauf. Und diese Herangehensweise hatte ich zum Beispiel mit der Canon nicht. Die Canon verleitet dich, wenn du da aus Versehen mal falsch eingestellt hast und du bleibst eine Sekunde oder eine halbe Sekunde zu lange auf dem Auslöser drauf, mach dir gleich mal 20 Bilder. Das verleitet dich eher, mehr zu fotografieren. Und diese Kamera gibt mir das Gefühl, weniger zu fotografieren, aber die einzelnen Bilder, die einzelnen Momente, die ich damit festhalte, mehr zu schätzen. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber, was ich damit sagen möchte. Diese Herangehensweise kann ich mit jeder digitalen Kamera angehen. Ich kann mit jeder digitalen Kamera mich dazu zwingen und sagen, so Flo, jetzt fotografiere ich weniger, jetzt fotografiere ich bewusst, ich mache jetzt vielleicht nur 10 Bilder. Aber das ist was, wo ich bewusst da sein muss und bewusst herangehen muss an die Situation. Diese GFX spielt mir da in die Karten, weil die ist vom Feeling, Gefühl, sind wir wieder bei Gefühl, vom Gefühl verkörpert die einfach alles, was ich gerade gesagt habe. Die verkörpert eine Mittelformatkamera analog, aber ist digital. Und ich finde die bisher ganz, ganz großartig. Ich muss sagen, ich finde die ganz, ganz großartig. Ich habe die schon jetzt einige Male dabei gehabt und ich will nicht sagen, es ist wie analog, weil das ist es nicht. Man hat natürlich nochmal ein anderes Gefühl, wenn man einen Film einlegt. Man hat natürlich eine ganz andere Limitierung, wenn man weiß, ich habe jetzt nur noch eine Rolle Film dabei und das sind 10 Schuss und danach ist Feierabend. Als jetzt mit dieser Kamera, wo ich hier 2 Speicherkarten drin habe, wo ich so viele Bilder machen kann, fast wie ich möchte. Die Bilder sind relativ groß. Die haben 130 GB, unkomprimiertes RAW, die haben aber ein spezielles Format bei Fuji, die heißen nochmal anders. Nichtsdestotrotz, die RAWs, unbearbeitet, haben 130 MB, die sind gewaltig, aber die sind auch toll. Da kann man auch extrem viel machen. Ganz, ganz viel kann man damit machen. Aber es ist natürlich keine analoge Kamera, das ist mir bewusst. Und die Limitierung von Film kann einem nur Film geben. Aber das hier, die Fuji GFX 50R, ist das, was am nächsten an Mittelformat Film kommt, was ich je im Digitalen gesehen habe. Und ich hatte auch schon eine Leica MP240, das digitale Pendant zu meiner MP. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die MP240 mir ein Gefühl von Film gibt. Das war für mich eine digitale Kamera. Das war für mich eine digitale Leica, eine Messsucherkamera mit allen Bells and Whistles einer Leica-Kamera, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es so mir ein analoges Gefühl gibt, diesen analogen Touch. Die Fuji gibt mir irgendwie dieses analoge Gefühl. Die gibt mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so der Cousin von der Mamiya 7 zu sein, weil halt alles auch, ja, ist auch bei der MP manuell, aber diese Schwerfälligkeit, die hat eine digitale Leica nicht. Dieser Mittelformat-Look. Ich muss euch die Bilder verlinken. Ich lade die euch hoch. Ihr müsst die euch angucken. Ich glaube, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man so schön. Und die Bilder dieser Kamera sagen das unfassbar schön. Die schreien euch ins Gesicht. Ich bin Mittelformat. Und das ist so unfassbar cool. Es macht so unfassbar viel Spaß. Und wie gesagt, ich habe dafür mein komplettes Canon-Setup verkauft. Habe jetzt hier diesen Body plus das Metacon. Und ich glaube, ich werde es auch dabei belassen. Ich möchte da auch gar keine Variabilität reinbringen. Ich möchte da nicht 3-4 Objektive, wo ich sagen kann, okay, jetzt nehme ich das, ich nehme jetzt das. Limitieren. Ein Objektiv und damit arbeiten. Und ich muss sagen, es ist echt ein anderes digitales Fotografieren. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich würde jetzt nach 4 Wochen. 4 Wochen sind es auf jeden Fall. 4 Wochen sind es auf jeden Fall. Eher 5 bis 6, wo ich die Kamera jetzt schon habe. Und ich habe es in keinster Weise bereut. Also das passt perfekt. Und das ergänzt, so würde ich sagen, ergänzt meine analoge Fotografie sehr toll. Sprich, wenn ich digital was fotografieren möchte, weil, das haben wir schon oft gesagt, wenn ich zum Beispiel schlechtes Wetter habe oder einfach mal so ein bisschen herumprobieren möchte oder einfach mal was anderes machen will, dann ist das einfach eine tolle Möglichkeit, das zu tun, ohne jetzt Film zu verschwenden, weil Mittelformatfilm ist natürlich nichts, wo du jetzt sagst, ja, da knipse ich jetzt mal drauf los und so. Da zählt das nochmal anders. Aber wenn ich sagen will, ich möchte im digitalen Bereich was Annäherndes haben, was an analog rankommt, so ein bisschen vom Gefühl und so, würde ich sagen, kommt das unfassbar nah. Und ich habe bisher noch nichts erlebt, was mir dieses Gefühl so vermittelt hat, als diese Kombination. Und unterm Strich sehr, sehr zufrieden damit, eine sehr, sehr coole Entscheidung und es macht extrem viel Spaß damit zu fotografieren. Ich verlinke euch einiges an Bildern, könnt ihr euch mal selber so einen Eindruck machen, aber Fuji GFX 50R, eine sehr, sehr große Empfehlung und man muss sagen, die haben 2018 gestartet, ging der Body so 4.500 Euro über den Tisch. Das war schon damals eine Ansage und wenn ihr jetzt mal guckt, liegen die Bodies gebraucht, so bei Kleinanzeigen, kann natürlich variieren, aber als ich geguckt habe, so, ich sage es mal, alles zwischen 1.600 und 1.800, 900 Euro, so um den Dreh liegen die Bodies. Und das ist natürlich preislich gesehen für Mittelformat schon eine Ansage. Das ist schon krass. Da gibt es meiner Meinung nach nichts Vergleichbares im Consumer-Markt für einen Endnutzer. Und das finde ich ultra, ultra cool, ultra geil. Macht extrem viel Spaß. Ganz große Empfehlung von meiner Seite, wenn euch das irgendwie reizt. Guckt euch das mal an. Kyle McDougall hat da extrem viele Videos gemacht, hat viele Bilder hochgeladen. Und was bewusst sein muss, natürlich, ihr müsst die Bilder bearbeiten. Da fällt, also die Raws, da fällt nichts raus, wo ihr sagen könnt, jawohl, ich habe jetzt hier so eine One-Click-Lösung und ich habe sofort perfekte Bilder, die sehr harmonisch in meine analoge Arbeit mit reinpassen. Ihr müsst euch danach hinsetzen, müsst die Bilder bearbeiten und ihr müsst da euren eigenen Stil auch so ein bisschen finden. Das sind trotz allem digitale Bilder, digitale Raws, die da rausfallen. Das ist keine Einklicklösung. Aber ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst und so ein bisschen damit beschäftigt, kann da wirklich sehr, sehr cooles Zeug rauskommen. Und soweit mal dann mein finales Feedback zur Fuji GFX 50R. Sehr, sehr coole Kamera. Gibt's so tatsächlich nicht mehr. Die wird auch meines Wissens nach nicht mehr produziert. Es gibt diese Nachfolge 100S oder so, fragt mich nicht genau mit dem Namen. Ich bin da absolut gar nicht im Fuji-Universum drin. GFX 100S heißt die, glaube ich, jetzt. Ja, genau. Die hat aber nicht diesen Rangefinder-Stil. Die hat dann mehr so, ja, so ein DSLR-Stil mit dem Sucher in der Mitte und so. Die sieht halt ein bisschen anders aus. Ich persönlich finde die nicht ganz so optisch gelungen wie die 50R. Ist für mich die 50R ist für mich einfach eine wunderschöne, tolle Kamera, die auch optisch echt sehr, sehr schön aussieht. Die 100S sieht halt aus wie eine digitale Kamera. Die sieht halt, da könnte jetzt Canon draufstehen, da könnte Sony draufstehen, die sehen halt für mich alle so ein bisschen gleich aus. Und da war es ganz cool, mit der 50R so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen was anderes zu haben. Soweit aber jetzt dazu, und dann würde ich sagen, komme ich zu den Picks. Und ich habe tatsächlich zwei coole iOS-Apps, die ich euch vorstellen möchte. Und zum einen fange ich an mit Peakfinder. Peakfinder hat mir der liebe Flo Wenzel empfohlen. Ist eine sehr coole App, kostet, glaube ich, 5,99. Ich sehe es immer nicht mehr, nachdem ich mir es schon gekauft habe. Ist so eine AR-Geschichte. Ihr habt quasi das Live-Bild eures Handykamera-Feeds. Und Peakfinder legt quasi wie beschreibe ich es am besten? So Striche. Striche. Na, also so Modelle von Bergen, also wirklich nur die Struktur, nur die Kanten von Bergen drüber und sagt euch, und das finde ich ultra cool, sagt euch direkt, wie die entsprechenden Berge heißen. Und als Beispiel, ihr seid jetzt irgendwo im Allgäu unterwegs, ihr seid jetzt im Allgäu unterwegs und möchtet jetzt wissen, wie heißt dieser Berg? Oder ihr seht so ein Bergpanorama und möchtet genau wissen, wie diese einzelnen Berge heißen. Dann nehmt ihr hier Peakfinder, macht die Kamera dort auf. Peakfinder legt euch quasi diese Struktur, diese Striche drüber. Ihr müsst euch angucken. Das ist, glaube ich, besser dann, wenn ihr euch das mal einfach mal anguckt, als meine Beschreibung jetzt. Und sofort, also innerhalb von, wenigen Millisekunden zeigt er euch sofort an, wie diese einzelnen Berge heißen. Und das finde ich extrem cool und ich finde es auch technisch beeindruckend, wie gut das funktioniert. Peakfinder, der Berg ruft, kostet, ja wie gesagt, 5,99 € oder irgendwie sowas war es. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung wert. Ist eine Firma aus der Schweiz, wie könnte es auch anders sein. Und ich fand es als nicht nur als Gimmick cool, sondern ich finde es auch einfach extrem cool, um sich so ein bisschen zu orientieren und auch zu wissen, wie diese ganzen Berge heißen. Als zweite App-Empfehlung habe ich die App Solstice, Englisch für Sonnenwende. Und die macht Folgendes. Jetzt gerade, jetzt spielt ihr euch perfekt in die Karten. In Richtung Winter wird es deprimierender. Aber die nimmt euren aktuellen Standort, sagt euch den aktuellen Stand der Sonne, wo wir uns in diesem kleinen Diagramm aktuell bewegen, sagt euch, wie viel verbleibendes Tageslicht noch übrig ist, sagt euch, wie viel Tageslicht in Summe da ist, sagt euch Sonnenaufgang, sagt euch, was ist Solar Noon, Solar Mittag, Nachmittag, sagt euch den Sonnenuntergang und noch so ein paar Fakten wie den längsten Tag und den kürzesten Tag. Und es gibt euch noch eine kleine Info, wie viele Tagesminuten mehr Licht pro Tag, wie viel ihr bekommt. Und dann seht ihr halt pro eure Location jetzt gerade, wenn es zum Beispiel Sommer wird, seht ihr jetzt habe ich 2 Minuten mehr Licht am Tag. Und das ist so ein kleiner, ganz, ganz großer Motivator, den ihr da seht. Und dann seht ihr halt jetzt Richtung Sommer. Jeden Tag habt ihr ein bisschen mehr Licht und das finde ich extrem, extrem cool, das zu sehen. Und ihr könnt auch dann oben über so ein kleines Feature, könnt ihr so Time Traveln, dann könnt ihr das sehen. Zum Beispiel am, keine Ahnung, 4. Juli 2024, wie viel Tageslicht es da gibt, wann die Sonne dort aufgeht und so weiter und so fort. So als kleine Companion-App, die euch so ein paar Informationen gibt. Und die kann man auch als Widget auf ein Homescreen legen. Und da finde ich es halt ganz cool, wenn ihr das dann immer so seht. Dann könnt ihr zum Beispiel, ich mache das jetzt gerade mal live, Solstice, und dann lege ich mir die drauf und dann kannst du halt in kurzer Widget-Manier kurz sehen, totales Tageslicht, Sonnenaufgang und so weiter und so fort. Man kann sich, glaube ich, auch ein bisschen personalisieren. Auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich sehe es gerade, jetzt hat er bei mir aktualisiert. Jetzt sehe ich zum Beispiel Daylight Today, 14 Stunden, 19 Minuten. Es sind 3 Minuten, 13 Sekunden mehr als gestern. Und das ist natürlich motivierend. Richtung Herbst würde ich die wieder wegmachen, weil dann seht ihr nämlich jeden Tag, wie ihr 2 Minuten weniger Licht habt, 3 Minuten weniger Licht. Aber jetzt gerade finde ich es extrem cool. Solstice als große Empfehlung von mir und die Peakfinder App. Und damit würde ich, ihr Lieben, heute schließen. Eine Folge ohne den lieben Arthur. Ich mache jetzt hier den Rollladen runter und ihr hört den lieben Arthur in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, wenn er die Fragen durchgeht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich merke immer, ich muss jetzt auf jeden Fall mir was zu trinken holen, weil mein Mund ist ganz trocken von 1,5 Stunden durchlabern. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao, ciao.